Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Vor ein paar Jahren habe ich für den Führerschein gelernt. Also nicht für meinen, sondern mit einem Afghanen zusammen. Er wollte die Führerscheinprüfung machen und da hat man erst mal gemerkt, was deutsches Beamtendeutsch für einen normalen Menschen bedeutet. Ja, da musste man alles fünfmal übersetzen und dann war es soweit, er ging in die Theorie und er hat wirklich bestanden. Ja, er war glücklich. Und dann sagt er, aber weißt du, mit Autofahren kein Problem, ich bin in Afghanistan große russische LKWs gefahren. Oder ich kann fahren. Der Fahrlehrer, den ich kenne, der hat gesagt, zum Fahren hätte er besser in Afghanistan bleiben müssen. Denn er hat gedacht, er kann in Deutschland fahren wie in Afghanistan mit großen russischen LKWs. Und dann hat er zweiten Anlauf gebraucht. Und dann hat er die Prüfung geschafft und der Fahrlehrer sagt, Sie haben bestanden, oder der Prüfer sagt, Sie haben bestanden, fahren Sie zurück. Und er hat sich so gefreut, ist rechts abgebogen, verkehrt rum in die Einbahnstraße. Und der Prüfer sagt, leider sehen wir uns nochmals. Also in dem Moment hat er gemerkt, boah, ich bin jetzt einfach gescheitert. Ich muss nochmals neu in die Schleife gehen. Es ist ja einfach, wenn man sagt, das ist nur eine Fahrprüfung, gut, kostet Geld und dann hat man nochmal eine neue Chance. Es gibt ja auch andere Momente, wo man merkt, ich bin gescheitert. Und dann auf einmal so vor Augen steht, ich habe meinen Ansprüchen nicht genügt, vielleicht so meinen ethisch-moralischen Ansprüchen, das, was mir heilig ist. Auf einmal einfach geopfert, gescheitert, vielleicht in Beziehung, gescheitert, in Herausforderungen, in Aufgaben. Und dann wird einem so bewusst, eigentlich wäre es jetzt schön, so eine Reset-Taste zu drücken und fängt einfach nochmal neu an. Und man merkt, so einfach ist es oft gar nicht. Und selbst wenn man sich müht, neu anzufangen, kann man nicht sagen, ich halte meinen Ansprüchen oder den Erwartungen stand. Und deswegen heute das Thema, was wir ja genannt haben, ein Neuanfang beginnt in dir. Und das, was ich jetzt nicht machen möchte, das ist zu sagen, also wenn du gescheitert bist, 5 Schritte, damit du nicht mehr scheiterst. Als erstes ändere dein Mindset, als zweites ja Disziplin, als drittes sonst noch was und als viertes hol dir einen Coach und als fünftes hol dir noch einen Coach. Ja, und dann kriegst du das hin mit diesem ganzen Neuanfang. Sondern für mich hat das Ganze nochmals eine andere Dimension. Nämlich die Frage, woher nehme ich die Kraft zu einem Neuanfang, die größer ist als ich? Und wer darf mich beeinflussen, sodass etwas Neues beginnt, was dauerhaft ist? Und wer ist derjenige, der mich immer wieder so prägt, dass das Neue wirklich sich entfaltet? Und klar, wir sitzen hier im Gottesdienst und nicht irgendwo anders. Wir reden über Gott. Und deshalb, wenn wir über den Neuanfang reden, reden wir zunächst mal über diese Beziehung zu Gott und den Neuanfang in dieser Beziehung zu Gott, die uns gegeben wird und vielleicht immer wieder auch nötig ist. Und zum Ende lässt sich da manches ableiten, auch für uns, wo wir sagen, da sind wir gescheitert und da haben wir nochmals manche Dinge für uns selber auch an Impulsen weiterzudenken, vielleicht auch an ganz konkreten Herausforderungen. Wir orientieren uns zurzeit an Texten, die in den Kirchen gepredigt werden aus der Bibel, wo es ganz unterschiedliche Aspekte aufgegriffen werden, um einfach auch so die Breite des Glaubens deutlich zu machen. Heute eben Neuanfang. Und da steht ein Text aus dem Buch des Propheten Jeremia. Und jetzt ist es natürlich gefährlich, wenn man so eine kleine Passage, 4, 5 Verse, aus einem Buch herausnimmt, was 40 Kapitel hat. Und wenn man dann sagt, ja, so steht's in der Bibel, ja, dann ist es wie so ein Steinbrucharbeiten. Ich hole mir den Text heraus, ja, und kann dann machen, ja, so wie ich mir jetzt das gerade vorstelle. So wie mal jemand gesagt hat, in der Bibel steht, ja, du sollst tun, was du willst. Hat mir den Vers sogar erzählt. Sagt er, also ich bin richtig unterwegs. Da habe ich ihm gesagt, bei Judas heißt geh hin, er ging hin und er hängte sich. Also soll ich dir das jetzt auch sagen? Ja, also wisst ihr, und deshalb der Zusammenhang. Für die Israeliten, in die Situation, in die Jeremia hineingesprochen hat, gab es eine große Vorgeschichte. Und es hat ein paar Dinge gegeben, die sie in ihrer ganzen Existenz, in ihrer Identität maßgeblich geprägt haben. Und es sind Ereignisse, die mit Orten zu tun gehabt haben. Und der erste Ort, das war Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei, aus dieser langen Zeit und der Bundesschluss, den Gott mit ihnen vorgenommen hat. Und wir lesen dann, naja, da haben sie aus Ägypten sind sie ausgezogen, so ungefähr, wie wenn jemand in den Urlaub fährt oder ist umgezogen und dann war er woanders. Ist ja für das Volk war das zu diesem Zeitpunkt der größte Einschnitt und auch die größte identitätsbildende Erfahrung, die es gab. Ein versklavtes Volk, was nicht mehr wert war als seine Arbeitskraft, was unfrei war, was keine Würde hatte. Sie waren nur Sklaven ausgeliefert. Sie bekommen in dieser Erfahrung, dass Gott sie aus Ägypten herausführt, auf einmal mitgeteilt, du bist wertvoll, du hast Wert, du hast einen Gott, der dich liebt. Und das ist nicht nur irgendein Taschengott, der auf dem Sofa sitzt, sondern es ist der Gott, der die Weltmacht der Ägypter in die Knie gezogen hat und der sagt, du bist mein Volk. Vielleicht können wir so ein bisschen erahnen, was das für diese Menschen bedeutet hat. Als wertlose Menschen, die nur Arbeitskraft sind, auf einmal zu entdecken, da ist ein Gott, der sagt, ihr seid mein Volk und wir gehören zu dem Gott, der Himmel und Erde in seiner Hand hat. Und das prägt das ganze Leben. Dann hat Gott Lebensordnungen gegeben, die diese Zugehörigkeit geregelt haben. In den alltäglichen Dingen, auch in der Beziehung zu ihm. Und dann immer wieder deutlich wurde, wir leben und alles, was wir leben, erinnert uns daran, Mensch, es ist der Gott, der uns aus Ägypten geholt hat und der uns diese Identität gegeben hat. Wir sind sein Volk. Und dann kam der nächste Ort, das war Kanaan, wo Gott gesagt hat, dieses Land gehört mir und ich vertraue euch dieses Land an als eure Heimat. Bis zu dem Zeitpunkt waren die Menschen entweder Fremdlinge in Ägypten oder Nomaden in der Wüste. Und jetzt gibt Gott ihnen einen Ort, wo er sagt, an diesem Ort, das sollt ihr leben und zwar als mein Volk, als die, die zu mir gehören. Sollt ihr diese Identität als Volk Gottes entfalten. Und im Mittelpunkt von diesem Land war dann dieser Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes. Und um ihn herum hat sich eigentlich das ganze Leben gruppiert. Und immer wieder sind sie zu diesem Tempel gegangen, an verschiedenen Zeiten im Jahr, um ganz bewusst dort Feste zu feiern, die sie erinnern, was Gott für sie bedeutet. Der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, der Gott, der für sie sorgt, der Gott, der sie in der Hand hat, der ihre Zukunft gestaltet, ja, der Gott, der immer für sie da ist. Und so hat dann alles sich um diesen Tempel in Kanaan gedreht und das Volk wurde immer wieder erinnert, ihr seid hier zu Hause in dem Land, in dem Gott ist und ihr seid sein Volk, das ihm gehört. Identität. Und dann kam ein erster großer Einschnitt und er hat etwas mit Assur zu tun, nachdem sich das Reich Israel geteilt hat, durch Bürgerkrieg, durch Machtkämpfe, ist der Verfall fortgeschritten im Norden Israel mehr als im Süden Juda. Und Gott hat um sein Volk gerungen, nämlich um diese Identität. Und das Volk hat so gelebt, als wenn es Gott nicht gibt. Und dabei waren sie extrem schizophren. Sie haben nach wie vor geopfert, sie haben nach wie vor Gottesdienst gefeiert, aber das hat ihren Alltag überhaupt nicht mehr erreicht. Das war eher so eine Art Stillhalteabkommen mit Gott oder so eine Versicherung. Wenn man sie nicht braucht, ist es gut. aber wenn man sie braucht, dann ist es immer hilfreich, was zu haben. Wir bringen Gott Opfer, er ist mit uns zufrieden und ansonsten soll er die Klappe halten. Ich sage es jetzt mal sehr plakativ. Und so haben sie gelebt. Gott ignoriert in der alltäglichen Lebensgestaltung und damit eigentlich ihre Identität widersprochen. Und Gott hat immer wieder hineingesprochen, hat zur Umkehr gerufen, wendet euch mir zu, ihr seid mein Volk, ihr lebt in dem Land, in dem ich euch einen Ort gegeben habe, ihr seid diejenigen, die zu mir gehören. Und als das Volk unerreichbar war, da kam dann dieses erste große Ereignis, 734 vor Christus, kamen die Assyrer, haben das Land erstmals heimgesucht, einen ganzen Teil verwüstet. Und danach diese Leidenschaft Gottes nochmal durch Propheten, die gesagt haben, jetzt bitte kehrt doch um zu ihm. Das Volk völlig ignoriert. Und dann 722 vor Christus wurden Schlussstrich gezogen. Die Menschen aus dem Nordreich wurden deportiert, zerstreut in das damalige Assyrische Reich. Die wenigen Zurückgebliebenen wurden mit anderen Völkern, die dort zwangsangesiedelt waren, vermischt. In Klammer, das sind dann die Samaritaner geworden. Und diese Stämme im Nordreich haben eigentlich aufgehört zu existieren. Man spricht bis heute in Israel von den 10 verlorenen Stämmen. Von denen, die ihre Identität und ihren Sein bei Gott verloren haben. Und im Süden, da kam dann Babel. Der Verfall dort war etwas weniger, aber genauso, dass Gott ignoriert worden ist, man hat ihn nicht mehr ernst genommen und dort auch Propheten gerungen, schaut, was im Nordreich passiert ist. Einer davon war Jeremia und die Menschen, sie wollten nicht hören. Und dann in 3 großen Epochen, 3 großen Gerichtswellen hat das babylonische Heer Israel besiegt. Am Anfang 605 vor Christus haben sie nur einen Teil der Oberschicht, der Elite deportiert. Dann nochmals 597, da haben sie schon einen ganzen Teil des Landes dann verwüstet, viele Menschen deportiert. Und 587 kam es zu der Katastrophe, die für die Menschen das Tiefste an Einschnitten war. Nämlich, dass Jerusalem zerstört wurde, der Tempel wurde zerstört und die Menschen, so weit wie es möglich war, wurden nach Babel deportiert, dort angesiedelt in verschiedenen Regionen. Und auf einmal war für die Menschen der Punkt erreicht, wo sie sagten, eigentlich ist jetzt ein Schlussstrich gezogen unter unsere Existenz. Und wir sind hier, wo wir vor dieser Befreiung aus Ägypten waren. Wir sind wieder Fremde. Wir sind dort, wo Gott nicht ist, denn der Ort Gottes war Jerusalem. Wir haben keinen Ort der Gottesbegegnung mehr. Das ist der zerstörte Tempel. Und wir können aus eigener Kraft nichts mehr tun. Eigentlich haben die Menschen sagen müssen, alles, was uns ausgemacht hat, haben wir durchgestrichen. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, Reset-Taste und jetzt wird alles gut. Versteht ihr die Situation, in der sie standen? Auf einmal zu merken, wir sind gescheitert an uns selbst. Und alles, was uns ausgemacht hat, das haben wir geopfert. Und in der Situation bekommt Jeremia den Auftrag, Jeremia, der Prophet Gottes war über 40 Jahre hinweg, und er bekam den Auftrag, an diese Menschen in Babel einen Brief zu schreiben im Namen Gottes. Und der Brief kam bei diesen Menschen dann an. Und da hat er ihnen angekündigt, das ist nicht der Schlussstrich, sondern Gott wird mit euch neu anfangen. Und es gibt eine Geschichte Gottes nach dieser Katastrophe. Und Gott selber wird diese Geschichte anbahnen. Und er wird einen Neuanfang schaffen. Und dieser Neuanfang, er wird euch helfen, nochmals ganz neu den Faden aufzugreifen, den Gott in eurer Geschichte begonnen hat. Und er wird nochmal ganz neu für euch helfen, diese Identität wieder zu entdecken. Wir sind Gottes Volk, wir haben einen lebendigen Gott und von ihm her entfaltet sich unser Leben. Und dann beschreibt Jeremia in eindrücklichen Worten immer wieder diesen Neuanfang. Und jetzt einige Verse aus Jeremia 31, die ihr mitlesen könnt. Jeremia 31, da heißt es jetzt, dass Gott sagt, Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obwohl ich gleich ihr Herr war, so spricht der Herr. Merkt ihr, das ist die ganze Geschichte, die Gott hier sagt, die ihr durchgestrichen habt. Und dann geht es weiter. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Wenn wir den Text hier lesen, dann ist manchmal nochmals gut, ihn in einer anderen Übersetzung zu hören. Und ich lese nochmals nach der Basisbibel. Und ihr könnt den Text hier nochmals mitverfolgen in dieser Übersetzung nach Martin Luther. Und vielleicht hört man manches nochmals ein bisschen anders. Da heißt es, siehe, es kommt eine Zeit, da werde ich einen neuen Bund schließen. Mit dem Haus Israel und dem Haus Juda werde ich ihn schließen, so spricht der Herr. Dieser Bund wird anders sein als der Bund, den ich mit ihren Vätern und ihren Vorfahren geschlossen habe. Damals habe ich ihre Vorfahren an der Hand genommen und ich habe sie aus Ägypten geführt. Aber sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, das sagt der Herr. In Zukunft soll es einen neuen Bund geben. Mit dem Haus Israel will ich ihn schließen. So spricht es der Herr. Und das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisung in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie werden einander nicht mehr belehren. Keiner wird zum anderen sagen, erkenn doch endlich, wer der Herr ist. Nein, sie alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Das sagt der Herr. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht länger an ihre Sünde denken. Ein paar Impulse zu dem Gedanken, Neuanfang beginnt in dir. Wisst ihr, das, was uns hier von Jeremia beschrieben wird, das ist, dass er jetzt nicht den Menschen sagt, hier, ihr habt den Karren an die Wand gefahren und jetzt schaut, dass er klarkommt. Denn sie haben gemerkt, wir sind hier nicht mehr in der Lage, was zu ändern. Ich glaube, es ist eine der schlimmen Erfahrungen der Menschen, wenn man sagt, ich bin gescheit und ich kann nichts mehr daran ändern. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Und jetzt sagt Gott durch Jeremia, es braucht einen Neuanfang und der hat Gott selbst im Mittelpunkt. Und jetzt steht hier schon Jesus. Wir lesen den Text anders, als die Israeliten damals gehört haben. Wir wissen, die kamen zurück, weil Gott ihnen wirklich den Weg gebahnt hat durch Wunder. Und wir lesen diesen Text auch im Zusammenhang mit Jesus, weil uns dann nochmals eine viel größere Perspektive gegeben wurde. Und deshalb, der Neuanfang, er hat immer Jesus und das, was er tut, im Mittelpunkt. Wenn es um einen Neuanfang geht, ist die Frage, wer kann den Schlussstrich wirklich ziehen? Ohne dass man verdrängen muss. Und an der Stelle wird uns hier eine Einseitigkeit beschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, da sagt Gott nur, was er tut. Da ist kein einziges Mal die Aufforderung, aber ihr müsst jetzt. Ist euch das aufgefallen? Da will ich mit dem Haus Israel den Bund schließen. Ja, das soll der Bund sein, den ich schließen werde. Ich will mein Gesetz geben. Ich will ihr Gott sein. Ich will ihre Missetat vergeben. Ja, kein einziges Wort davon, dass Gott sagt, und sie werden sich mühen und sie werden die Dinge klären und sie werden dieses und jenes tun. Sondern an der Stelle ist es wie ein ganz großes Angebot. Und die Israeliten haben damals gemerkt, wenn es um einen Neuanfang geht, kommt es auf das an, was Gott tut und erst in zweiter Linie auf mich. Und wenn es um diesen Neuanfang geht, dann kann Gott diesen Weg eröffnen und wir können nur eines tun. Wir können um Vergebung bitten und wir können uns auf den neuen Weg einlassen. Mehr ist nicht. Und diese Einseitigkeit, die haben die Menschen damals wirklich erlebt. Da heißt es dann später in der Geschichte, als die Weltmächte gewechselt haben, dass Gott den damals herrschenden König beeinflusst hat und er den Israeliten die Rückkehr erlaubt hat und noch mehr. Er sie beauftragt hat, baut euren Tempel wieder auf, damit ihr dort Gottes Volk sein könnt. Ja, eigentlich fängt dann die Geschichte wieder an, wo man sagt, das ist doch undenkbar, kann ich niemals machen. Dass Gott sagt, du kannst neu anfangen und ich ebne dir den Weg, den du selber nie schaffen kannst. Und dann haben sie den Tempel wieder aufgebaut, diesen Bund mit Gott erneuert bekommen und Gott ihnen ganz neu zugesprochen, ihr seid mein Volk und das ist euer Wert und eure Würde und das soll euer Leben prägen. Jetzt lesen wir das von Jesus her. Und da hat es noch eine viel größere Tragweite. Nämlich die Tragweite, dass Gott als alles Erstes sagt, in Jesus habe ich alles Scheitern geklärt, alle Schuld geklärt. Da wo Menschen ihr Leben an die Wand fahren, wo Dinge kaputt gehen, wo du schuldig wirst an Menschen, an Gott, an dir selbst. Ich habe diese Schuld in Jesus geklärt, sagt Gott. Er hat sie mit in seinen Tod genommen und Jesus, er hat ja ganz bewusst gesagt, bei diesem letzten Abendessen mit seinen Jüngern, ich schließe jetzt den neuen Bund mit euch. Und dieser neue Bund, seine neue Beziehung, wo Jesus sagt, ich stelle euch in eine neue Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung lebt von dem, dass ich alles aus dem Weg räume, was euch von Gott trennt. Und diese Beziehung, dieser neue Bund, er ist eine neue Herrschaft über euch. Dass nämlich jetzt die Frage geklärt werden soll, wer darf Herr sein über dein Leben? Wer soll dein Leben prägen? Wer soll dein Leben in der Hand haben? Wer soll derjenige sein, in dessen Gegenwart du lebst und um den dein Leben sich orientiert? Und es war die Einladung für die Menschen zu sagen, das will ich. Jesus sagt, ich habe den Neuanfang geschaffen, ich habe alles geklärt. Und jetzt ist die Frage, wirst du dich damit, ich sage bewusst, beschenken lassen? Und diese Einseitigkeit ist immer wieder wichtig, gerade auch für uns als Christen, weil wir oft schnell dazu neigen, unser eigenes Tun zu stark zu betonen. Wisst ihr, dann sagt jemand, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich zu Jesus hin bekehrt. Ich bin Christ geworden. Ja, ich habe angefangen und. Ja, man hat den Eindruck, es kommt auf mich an. Jetzt ist mein Tun das Entscheidende. Und die Israeliten haben erlebt, wir können eigentlich nur noch auf das Tun Gottes antworten. Wir können eigentlich nur sagen, er hat doch alles getan. Und ich kann nur sagen, das möchte ich für mich gelten lassen. Und ich möchte einfach der sein, der sagt, jawohl, das reicht. Und diese Einseitigkeit auszuhalten. Wir sind immer wieder Menschen begegnet, vor allem Ältere, wenn der Tod greifbarer wird, die dann sagen, ich weiß nicht, ob das mit meinem Leben vor Gott reicht. Menschen, die oft jahrzehntelang Christen waren. Ich weiß nicht, ob ich wirklich unter seinem Ja stehe, ob Gott den Daumen hebt, wenn ich bei ihm ankomme. Ich habe doch so viel. Ja? Und dann kommt ganz viel, wo man sagt, ja, das widerspricht Gott in jeder Hinsicht. Und dann zu sagen, ganz bewusst, die Frage, ob du mit Gott versöhnt bist, ob dieser Neuanfang für dich gilt, der wird nicht in deinem Leben entschieden. Also nicht 90% hat Jesus getan, aber die 10%, die kommen auf dich an. Sondern ganz bewusst zu sagen, es zählen nur 100%. Das, was er sagt, ich schließe den Bund, ich will Gott sein, ich will vergeben. Und die Frage ist nur, darf er dir das schenken? Soll das dein Leben und Glauben tragen? Das ist für mich so diese ganz große Basis, die Jeremia beschreibt. Er sagt, wenn es einen Neuanfang geht, dann muss der Jesus im Mittelpunkt haben und niemals dich und dein Tun. Und dann muss das, der von dem leben, was Jesus für dich ist und niemals für das, was du in die Waagschale werfen kannst. Sonst gibt es eine gefährliche Mischkalkulation, die am Ende nicht trägt. Und dann kommt es darauf an, auf dieses Jesus in uns Neuanfang. Er lebt dadurch, dass Jesus in uns gegenwärtig ist. Da sagt Gott jetzt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt könnte man sagen, oh, jetzt kommt's dick. Jetzt schreibt Gott sein Gesetz mir ins Herz und in meine Gedanken. Also, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren, also ja, nicht schön Neid, ja, du sollst auch keine anderen Götter, du sollst den Feiertag heiligen, na? Hm? Du sollst den Nächsten lieben, ja, und ich könnte jetzt noch ganz viel anderes nennen. Und das schreibt Gott in mein Herz und er sagt, so, Leute, und jetzt wird daran gearbeitet und jetzt habt ihr es zu bringen. Ich meine, die Frage ist, ab wann gibt es sich zufrieden? Mit 70%? Oder sagt er, naja, das ist jetzt so ein potenzieller Versager, da bin ich schon froh, wenn er 30% schafft? Ja, wann ist er zufrieden? Und dann müsste man sagen, wie vielleicht manch auch sagt, naja, und dann heißt es aber auch, zu Recht zu fordern, dann predigt Gericht, Heiligung, streng dich an. Halte das Gesetz, das ist der Anspruch Gottes an dich und wenn nicht, so ungefähr, schaffe, schaffe, Gesetze halten. Und das ist dann so Glaube. Glaube, die Erfüllung der Gesetze und am Ende wird vielleicht immer gesagt, ja, aber du bist noch so schlecht, weil du es nicht hältst. Wisst ihr, mir hat mal jemand gesagt, der aus einer anderen theologischen Prägung kommt, aus eher orthodoxen Hintergrund, er sagt, ich beobachte so in eurem großen Raum manchmal diesen Eindruck, ihr macht die Menschen erst schlecht, um sie dann wieder besser zu machen. Ihr sagt den Menschen erst, wie schlecht sie sind, um dann wieder zu sagen, aber dann werdet ihr wieder besser. Und wir zeigen euch den Weg. Warum nicht die Würde, die Gott gibt? Hat es vielleicht damit zu tun, du musst Gesetz halten, du musst nachfolgen, du musst gehorsam sein, du musst. Ja, wisst ihr, und jetzt heißt es aber, Gott sagt nicht, ich schreibe diese Gesetze in ein Buch und gebe es ihnen und sie sollen jeden Tag da drin lesen und schauen, habe ich es geschafft oder nicht, sondern ich schreibe es in ihr Herz. Und wenn hier vom Gesetz die Rede ist, ist etwas anders die Rede als das, was wir hören. Für die Juden damals war das Gesetz dort, wo Gott selbst gegenwärtig ist. Und eigentlich sagt Gott, ich gebe mich mit meinem Gesetz selbst in das Leben der Menschen hinein. Und das wird diese Menschen prägen durch diese Beziehung zu mir, dass ich da bin, wird etwas Neues im Leben entstehen. Und das ist, was Paulus ganz stark später immer wieder mit zwei Worten ganz großartig beschreibt. Das ist ein ganz großes an Inhalten von seinen ganzen Bierschriften, dass er immer wieder von dem Christus in dir oder von dem Christus in euch schreibt. Und er sagt, was ist denn passiert? Als wir zum Glauben gekommen sind, als wir uns dieser Versöhnung geöffnet haben, uns schenken haben lassen, dass Gott sagt, ich schaffe neuen Anfang, da ist er selber in unser Leben gekommen, er ist durch seinen Heiligen Geist in uns gegenwärtig. Und er sagt, und dieser Christus in dir, der beginnt etwas Neues. Durch diesen Christus in dir, da beginnt in deinem Leben eine Veränderung, die Gott schafft, eine Veränderung, die deinem Leben ein neues Präge gibt. Und da spricht interessanterweise Paulus von den Früchten des Geistes. Und Jesus hat selber immer wieder von Früchten gesprochen. Wisst ihr, vor einiger Zeit, da habe ich einen Baum gesehen, eine rote Zitrone. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gesehen? Schaut aus, als wenn sie Aussatz hat, also Pickel. Ja, aber ich fand die unheimlich interessant und habe gesagt, die kaufe ich mir. Die steht jetzt bei uns am Balkon. Ich meine, es ist jetzt 2 Wochen her, aber da wächst nichts. Ja, ich schaue fast jeden Tag nach. Ja, also heute früh auch keine neue Blüte. Ja, keine große Frucht. Ja, also meine Frau sagt immer, das ist kein Baum für dich. Mir wäre es am liebsten, ich gieße den heute früh und heute Abend hängen lauter rote Zitronen dran. Also wenn da wirklich mal so ein rotes Teil wächst, ich bring's hier mit, ja, müsst ihr sehen, das ist echt der Hammer, das Teil. Christus in dir schafft Früchte. Da wächst was. Manchmal langsam, aber sehr nachhaltig. Manchmal unbemerkt von dir, aber von den anderen. Christus in dir, sagt Paulus, das ist das Größte, was es geben kann. Und wenn es um Neuanfang geht, heißt es für mich, egal in welcher Lebenssituation, du wirst neu anfangen. Möchtest du das aus deiner eigenen Kraft tun? Möchtest du der Zitronenbaum sein, der selber Früchte hervorpresst? Oder sollte es dieser Christus in dir sein, aus dessen Beziehung heraus in deinem Leben was neu wird? Ganz praktisch hinein, bis in Beziehungen und in Verhaltensweisen und, und. Wo sind die Wurzeln, die das Neue vorbringen sollen? Und das Dritte, was Jeremia dann uns anbietet, er sagt, der Neuanfang, er geschieht immer mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Ich finde es so genial. Jetzt müssen wir das nochmal für damals hören. Es wird keiner mehr dem anderen noch ein Bruder den anderen lehren, erkenn doch des Herrn, jeder selbst. Wisst ihr, wie damals dieses Erkennen den Herrn praktiziert wurde? Das haben die Eltern den Kindern gelehrt. Die haben ihnen gesagt, wie das mit Gott ist. Das hat man durch die Feste gelehrt bekommen. Ja, da wurde man erinnert, wie war das mit Gott? Da hat es Leviten gegeben, die haben das gelehrt, Priester, Propheten. Die haben den Menschen gesagt, wie ist das mit Gott? Und jetzt auf einmal hier, es braucht keinen mehr, sondern Gott selber lässt sich von dir persönlich erkennen. Du kannst ihm persönlich begegnen. Er spricht zu dir persönlich. Er kommt dir persönlich nah. Nächste Woche feiern wir Pfingsten, da feiern wir dieses Geschenk, das ja durch seinen Heiligen Geist in uns ist. Und wisst ihr, dieses Wort erkennen hat im Alten Testament noch eine ganz andere tiefe Bedeutung. Das zeigt die intensivste Beziehung, die möglich ist. Aber man kann es am schönsten deutlich machen, gleich am Anfang, erstes Ehepaar Adam und Eva. Und da heißt es, und Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Das war doch nicht, dass Adam im Paradies gelaufen ist und gesagt hat, hallo Eva. Es ist die intimste Gemeinschaft und das steht hier, dieses Wort erkennen. Er sagt, jeder von euch kann Gott ganz persönlich nahe kommen, sehr persönlich. Und Gott kommt dir ganz persönlich nahe. Und in dieser Begegnung mit ihm, da liegt die Kraftquelle, um was Neues zu beginnen. In dieser Begegnung, da setzt er mich auf seine Spur. Und um das darf ich bitten. Um das darf ich bitten, wenn ich sage, Herr, ich habe die Dinge an die Wand gefahren. Und ich selber kann nichts mehr ändern. Aber jetzt komm mir in diesem Scheitern nahe. Und komm mir so persönlich nahe, dass sich dadurch ein neuer Weg eröffnet. Und das können wir sofort übertragen, dann auch in unsere Dinge hinein, wo man sagt, Mensch, da bin ich als Mensch gescheitert. Nicht nur die Frage zu stellen, aus welcher Kraft will ich das tun, sondern wer soll mir hier nochmals dieses Neue eröffnen und dann zu beten und da bitten zu dürfen, weil Gott sagt, ich will dich darin ganz persönlich mit meiner Gegenwart nicht nur beschenken, sondern diese Gegenwart öffnet dir die Wege in das Neue hinein. Und das Letzte, was Jeremia dann sagt, und dieser Neuanfang lebt von Gnade und Vergebung. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wisst ihr, es ist doch unheimlich schön, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, dass Gott dement ist, oder? Nimmermehr gedenken. Ich habe zu tun mit einem Menschen zu tun, der ist leider dement. Der erinnert sich nicht mehr, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe. Der fragt es wieder ganz neu. Und wenn Gott jetzt sagt, ich will ihnen die Sünde vergeben, wisst ihr, hier, alles, was sie an die Wand gefahren haben, alles. Das heißt nicht nur vergeben, sondern ich will gar nicht mehr dran denken. Das hat vor mir keine Bedeutung mehr. Und wenn du kommst und sagst, Herr, jetzt habe ich schon wieder gesündigt, dann sagt er, warum schon wieder? Da ist doch vergessen. Wenn ich sage, ich habe es an die Wand gefahren und ich kann nicht garantieren und es ist wieder was passiert, sagt er, erstes Mal, oder? Versteht ihr, was das heißt, vergessen? Und wenn Gott vergibt und vergisst, habe ich kein Recht, mir selber mein Scheitern vorzuwerfen. Und wenn Gott nicht nachträgt, mit welchem Recht trage ich es mir selber nach? Und das ist, was der Raum dieses Neuanfangs ist. Das ist nicht Bewährung. Das ist nicht der Bewährungshelfer, wo Gott sagt, und jetzt stelle ich dir den Bewährungshelfer an die Seite und wehe du langst daneben. Dann gibt es die Strafe, dann gibt es einen neuen Urteil und dann gibt es noch schlimmer. Sondern Gott sagt, du lebst in dem Raum meiner Gnade. Und dieser Raum der Gnade und der Vergebung, das ist der Raum, wo du neu anfangen darfst. Und dann ist es wie bei einem Kind. Also ich bin wirklich begeisterter Opa, ich kann euch sagen, es ist richtig genial. Ja? Also mit einer Oma verheiratet zu sein, ist auch gut. Aber Enkelkinder zu haben, und wisst ihr, wenn die dann anfangen zu laufen, jetzt könnte man natürlich sagen, so als anständiger Winkler, du stehst auf und läufst. Und was machen sie? Ja, bis sie überhaupt mal hochkommen. Hä? Und dann fallen sie wieder und dann wieder hoch. Wisst ihr, das ist Neuanfang. Wir haben manchmal den Eindruck, als anständiger Christ stehe ich auf und jetzt geht's nur grad. Und manchmal lerne ich das Neue durch Aufstehen und Hinfallen, durch Aufstehen und Hinfallen. Und irgendwann merke ich, es hat sich doch was verändert. Und Gott sagt, aufstehen und hinfallen darfst du, weil das im Raum meiner Vergebung und Gnade passiert. Neuanfang beginnt in dir. Die Frage ist, wer steht im Mittelpunkt? Ich? Ich muss das schaffen. Ich habe es an die Wand gefahren, ich bringe es wieder gut. Oder sage ich, dazu brauche ich wirklich diese Gegenwart von Jesus in meinem Leben, aus dessen Herrschaft und aus dessen Kraft das Neue geboren werden soll. Und ist es dann diese Frage, woher ich geprägt werde, dass ich sage, das mache ich selbst? Oder sage ich, nein, ich brauche eine größere Kraft, die das Neue in meinem Leben werden lässt, wo was wachsen darf? Und brauche ich nicht diese Beziehung zu ihm, immer wieder die Begegnung, die mich prägt, wo er sagt, und das wird dein Leben formen, dass ich da bin für dich ganz persönlich. Und dabei bist du begleitet von Gnade und Vergebung, dass du den Neuanfang lernen darfst. Weiß nicht, was das für dich bedeutet. Vielleicht, wo man sagt, ich habe das sowas in meinem Leben vor Augen hier. Und da wünschte ich mir so sehr, dass Dinge neu werden, was neu beginnt. Wisst ihr, der erste Schritt zum Neuanfang kann heute beginnen. Indem ich sage, ich wende mich dem Gott zu, der sagt, du musst du nicht alleine, ich mit dir. Und dann wirst du merken, auf mich kommt es nicht mehr so sehr an, sondern auf den Gott, der mir zur Seite ist. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück. Und dabei kann man vielleicht auch so innerlich nochmals ganz bewusst ein Gebet sprechen, wenn ihr wollt. Sagen, Herr, du kennst mein Scheitern, das, wo Neuanfang gewünscht ist, in meinem Glauben, in meinem Leben, in den Dingen. Und jetzt stell dich doch mir zur Seite, als der, auf den es wirklich ankommt, damit Neues werden kann. Miteinander beten. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir als diesen Gott kommen dürfen, der offene Arme für uns Menschen hat. Und bei dem Menschen, die scheitern, einen Platz haben. Und dass du nicht nur das Scheitern schönredest und irgendwo dich damit abfindest, sondern dass du wirklich Neuanfang schaffst. Dass du immer wieder schenkst, aufzustehen. Und dass dadurch Neues wird in unserem Leben, in unserem Glauben, in Beziehungen, in der Lebensgestaltung und so viel mehr. Danke, dass du da bist. Als dieser Gott, der uns prägt und als dieser Gott, der über unser ganzes Leben und Glauben steht. Und wir beten, dass du deine Spuren in unserem Leben hinterlässt und dass dadurch Veränderung passiert, Neues entstehen kann. Wir wollen für die Welt beten, in der wir leben. Für die Krisen, für Menschen, die in den Kriegsgebieten sind, in der Ukraine, im Nahen Osten, im Jemen und an so vielen anderen Orten. Herr, wir beten, dass du dich erbarmst. Wir wünschen uns so sehr, dass Frieden wird. Wir beten für Menschen, die keine Perspektive haben für ihr Leben. Bitte nicht, dass du ihnen nah bist, sie begleitest und wo sie selbst keine Kraft mehr haben, weiterzugehen, dass du sie trägst und dass du ihnen mit deiner ganzen Fürsorge nahe kommst. Wir beten für uns. Kennst die Woche, die vor uns liegt, kennst die Herausforderung. Du weißt aber auch, was hinter uns liegt und was wir mit uns tragen. Herr, wir bitten dich, dass du uns darin begegnest und dass du unser Leben prägst. Amen.